Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Vielen Dank, Tommy. Ich möchte euch ein Bild zeigen des ehemaligen südafrikanischen Bischofs Desmond Tutu. Desmond Tutu ist unter der Apartheid in Südafrika aufgewachsen und wurde 1986 Erzbischof in Kapstadt und war dann ab 1995 Vorsitzender der sogenannten Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika. Das ist ein Gremium, was die Verbrechen unter der Apartheid aufarbeiten und untersuchen sollte. Und Desmond Tutu wurde bekannt für seinen Grundsatz No Future Without Forgiveness. Er war der Meinung, dass Südafrika ohne Vergebung keine Zukunft hätte. Mit diesem Ansatz hat Desmond Tutu genau das abgelehnt, was wir in unserem Land erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn im Nachkriegsdeutschland, da wurden die Verbrechen unter dem Naziregime aufgearbeitet durch die sogenannten Nürnberger Prozesse. Und wir haben ganz viel Wert darauf gelegt, dass die führenden Repräsentanten des Nazistaates zur Rechenschaft gezogen werden und auch gerichtlich belangt werden. Und dieser Ansatz hat im Allgemeinen unsere gesellschaftliche und politische Zustimmung gefunden, denn es gehört zu unserem Gerechtigkeitsempfinden als Menschen, dass Verbrecher büßen müssen. Sie müssen gerade stehen für das, was sie verbrochen haben. Aber Desmond Tutu entwickelte in Südafrika einen anderen Plan. Er wollte allen Verbrechern, ganz egal ob schwarz oder weiß, er wollte allen Verbrechern, die bereit waren, öffentlich die Wahrheit zu bekennen über das, was sie verbrochen haben, Amnestie gewähren. Amnestie, das ist sowas wie ein juristischer Straferlass. Man könnte sagen, das ist die Vergebung der Straftaten. Und dadurch wurde Desmond Tutu bekannt und berühmt. Ich weiß nicht, wie du dich hier innerlich positionierst bei dem Konzept der Vergebung. Der südafrikanische Bischof wurde nicht nur gefeiert, sondern auch stark kritisiert. Denn es gab Leute, die gesagt haben, dass dieses Konzept der Vergebung ja den Tätern dabei hilft, sich ihrer Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu entziehen. Also viele Opfer von Misshandlungen beispielsweise sagten, dass sich die Forderung nach Vergebung gewissermaßen gegen sie richtet, weil man von ihnen verlangt, einfach über das erlittene Unrecht hinwegzusehen, zu vergeben und weiterzumachen, so als wäre nichts gewesen. Also für einige fühlte es sich so an, als würde das Konzept der Vergebung nicht die Opfer, sondern die Täter schützen. Eine andere Geschichte. Im September 2018 kam Amber Geiger, eine Polizistin aus Dallas, nach ihrer Schicht nach Hause und sie ging oder betrat ihre Nachbarwohnung fälschlicherweise, war aber der Meinung, in ihrer eigenen Wohnung angekommen zu sein. Und sie sah ihren unbewaffneten, dunkelhäutigen Nachbarn, Botham Jean, beim Fernsehen gucken und sie hat ihn erschossen. Und so landete sie vor Gericht und ist zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und nachdem dieses Urteil ausgesprochen worden ist, kam es zu einer herzzerreißenden Szene, weil der Bruder des Opfers, Brand Jean, ihr öffentlich im Gerichtssaal Vergebung ausgesprochen hatte. Ich möchte euch mal einige Ausschnitte dieser herzzerreißenden Rede zeigen.
I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please?
Yes.
Diese Szene ist in den USA sehr kontrovers diskutiert worden. Zum einen wurde der Brand Jean gefeiert und ihm wurde sogar der Ethical Courage Award 2019 verliehen. Und auf der anderen Seite haben ganz viele Leute kritisiert, dass eine solche öffentliche Vergebung der Schwarzen den Weißen gegenüber letztlich nur die Dominanz der Weißen unterstützen würde. Man fragte sich, ob es sinnvoll ist, dass eine unterdrückte Gruppe von Menschen andauernd ihren Widersachern vergibt. Ob das nicht das eigentliche Problem ist und so das ungerechte System aufrechterhalten wird. Und ihr spürt schon, in unserer Kultur ist man zwiegespalten bei der Frage, wie man mit Schuld, Vergebung und Gerechtigkeit umgehen sollte. Auf der einen Seite sehen wir bei uns in der Kultur, dass es einen großen Wunsch danach gibt, dass Verbrecher für ihre Taten büßen, und andererseits wird Barmherzigkeit gefeiert. Ja, was denn nun? Ich möchte euch an dieser Stelle eine Frau aus unserer Kirche vorstellen, hier vom Campus Bremen. Bruni, vielleicht kommst du mal zu mir, ich würde gerne mit dir ins Gespräch kommen. Bruni, du bist verheiratet mit Andreas, gehörst seit einigen Jahren zu unserer Kirche, arbeitest zum Beispiel auch im Gebets- und Fürsorgeteam mit. Warum ist das Thema Vergebung für dich im Laufe deines Lebens so wichtig geworden?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar war ich schon einmal verheiratet und mein Mann hat mich damals betrogen. Wir hatten zwei Kinder oder haben immer noch zwei Kinder, die waren damals 1 und 3 Jahre alt. Und dann haben wir Seelsorge in Anspruch genommen, haben das aufgearbeitet, sind wieder zusammengekommen und nach 6 Jahren ist es nochmal passiert mit einer anderen Frau. Und dann war für mich klar, nein, das will ich nicht mehr. Ich will nicht länger auf mir rumtrampeln lassen, wenn es nachher nochmal wieder passiert. Und dann begann ein Scheidungskrieg für über 4 Jahre mit allem, was man sich denken kann. Also wir haben 4-mal den Hausrat getrennt, jeden einzelnen Eierlöffel und diverse andere Sachen.
Brudi, danke, dass das so offen ist für uns. So, wenn wir hier im Saal jetzt gerade im Gottesdienst 500 Leute da haben, dann haben wir hier auch 500 Biografien. Und keine Biografie gibt es ohne Brüche. Ja. Jeder hier hat Verletzungen und Schmerzen erlebt und steht vor der Herausforderung, auch loslassen und vergeben zu müssen. Und du bist sozusagen ein Gesicht von uns allen hier heute. Und ich habe dich nicht ums Gespräch gebeten, um irgendwie über deinen Ex-Mann zu sprechen, sondern darüber, was es mit dir gemacht hat und wie du damit umgehst. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Kann man erst dann vergeben, wenn man um Vergebung gebeten wird? Oder ist es auch aus einer freien Entscheidung heraus möglich?
Ein ganz klares Nein. Also ich finde, Vergebung ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Es hat nichts mit dem Gefühl zu tun, hat auch nichts damit zu tun, dass einer zu einem kommt, sondern ist eine reine Willensentscheidung, die ich damals getroffen habe, nachdem ich auch durch eine Predigt über Vergebung gehört habe und gelesen habe und Gott einfach zu meinem Herzen gesprochen hat und gesagt hat, du solltest vergeben. Und ich konnte es in der Anfangszeit nicht, aber Gott ist ja geduldig und barmherzig. Und irgendwann habe ich einfach für mich erkannt, so wenn du weiterkommen willst mit Gott, dann musst du das tun. Und wenn Gott mich bittet und sagt, würdest du mir das tun, kann ich das nicht abschlagen.
Jetzt ist das ja natürlicherweise nicht so, dass wir unseren Schuldnern, den Menschen, die uns was Mieses angetan haben, was Gutes wünschen. Ganz im Gegenteil, wir haben vielleicht sogar Hassgefühle, Rachegelüste. Musstest du dann auch emotional an einen Punkt kommen, wo du dir eingestehen konntest, so, jetzt fühle ich mich nach Vergebung, jetzt bin ich bereit, das zu tun? Oder kann man das ein Stück weit auch gegen seine Gefühle tun?
Also ich habe es auf jeden Fall gegen meine Gefühle getan. Ich hätte gerne Gott gespielt zu dem Zeitpunkt. Ich hatte die Anfangszeit Hassgedanken, die mich auch, ich sag mal, so ein bisschen angetrieben haben, fürs Recht, auch für die Kinder zu kämpfen, was ihnen zusteht in dem Ganzen. Denn die leiden am meisten, aber ich hätte auch gerne Recht gesehen. Ich habe immer gesagt, Gott, ich will, dass der leidet. So. Aber irgendwann muss man einfach erkennen, wenn man Jesus sein Leben übergibt und sagt, du bist der Herr, dann muss er auch der Herr sein. Und ich wollte gerne Gott sein in der Situation. Ich hätte gern gesagt, ich nehme mal das Zepter eben für einen Moment in der Hand. Und das aus der Hand zu geben, im Vertrauen darauf, dass Gott gerecht ist, wie es in seinem Wort steht, und er das zu seiner Zeit machen wird, wie auch immer. Also ich muss mich einfach dann darauf verlassen, muss sagen, so wie du es machst, das ist richtig. Ich lege es jetzt außer Hand.
Und mittlerweile bist du ja glücklich verheiratet mit Andreas. Es liegt alles ein bisschen zurück. Du kannst zurückschauen, darüber sprechen, wie wir auch merken. Was heißt denn das für dich praktisch, dass du jetzt vergeben hast und dass du deinen Ex-Mann sozusagen auch in Freiheit entsandt hast? Wie fühlt sich das praktisch für dich an?
Also es ist im ersten Moment, wenn du das aussprichst, ist es eine reine Willensentscheidung und dein Gefühl hängt dahinter her. Also vom Gefühl her fühlst du das gar nicht. Und das war mir schon klar, weil ich das halt auch von der Seelsorge her kenne, dass das Gefühl hinterherhängt. Aber dann, nach einer Zeit, stellt sich das ein und du fühlst dich einfach mega befreit. Du fühlst, wie Last von dir genommen wird. Und je mehr Zeit ins Land geht, mittlerweile ist es so, dass du Erbarmen mit demjenigen hast. Weil wenn ich ihn dann sehe, dann denke ich immer so, du bist auf dem Weg nach unten. Es ist ja, er ist wie in der Finsternis gefangen, sage ich mal mit meinen Worten jetzt, so geistliche Vokabeln. Und mich befreit es. Diese Vergebung befreit meine Seele und ich bin nicht in so einem Gefängnis des Hasses und der Vergeltung. Und es gibt ja Frieden und Freiheit. Und ich vertraue einfach auf Gott dann in dem Moment, dass er das Richtige tun wird zu seiner Zeit. Und dann kannst du auch für denjenigen beten. Also das hatte ich mir vor Jahren nicht vorgestellt. Aber du willst ja auch, dass derjenige gerettet wird.
Ne? Ja. Bruni, vielen Dank. Danke, dass du das öffnest mit uns. Wir werden jetzt zusammen, wir werden jetzt zusammen in das Gleichnis von diesem unbarmherzigen Schuldner hineinschauen und uns mal gemeinsam ansehen, was Jesus so zum Konzept der Vergebung sagt und wie ein gesunder, ein biblischer Umgang auch mit Schuld, mit Vergebung aussehen kann. Vielen, vielen Dank dir.
Gerne.
Das Gleichnis wird ja eröffnet, indem Petrus zu Jesus kommt und fragt, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Ganz offensichtlich geht Petrus davon aus, dass Vergebung eine Grenze haben muss. Ich meine, immer und alles zu vergeben, das kann ja nicht wirklich Sinn der Sache sein, oder? Also wann ist genug wirklich genug? Die jüdischen Rabbis, die haben damals das gelehrt, was auch die Regel im jüdischen Talmud gewesen ist, dass man nämlich ein und derselben Person 3-mal vergeben solle. Petrus ist großzügig, er erweitert die Grenze der Vergebung und fragt, wie wäre es mit 7-mal? Aber die verblüffende Antwort von Jesus lautet nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Und hier möchte Jesus dem Petrus keine mathematische Aufgabe mitgeben, nach dem Motto, rechne mal eben, Petrus, und dann wirst du feststellen, 70 mal 7 ergibt 490, das ist die Grenze der Vergebung. Nein, im hebräischen Denken war die Zahl 7 die Zahl für Vollständigkeit und Fülle. Also was Jesus hier sagt ist, Petrus, bei dem Thema Vergebung, da gibt es im Grunde genommen keine Grenze. Es gibt kein maximales Limit. Im Reich Gottes funktionieren die Dinge nach anderen Prinzipien. Hier gilt, wer immer noch zählt, der vergibt nicht wirklich. Und um dieses verblüffende Statement zu veranschaulichen, erzählt Jesus nun eine Geschichte. Da war ein König und er hatte einen Diener, der ihm 10.000 Zentner Silber schuldete. Manche Bibelübersetzungen sagen 10.000 Talente. Und auch hier könnten wir jetzt anfangen zu rechnen, denn ein Talent stand damals für ungefähr 20 Jahreslöhne. Also wenn Jesus hier von 10.000 mal 20 Jahreslöhnen spricht, spricht er von 200.000 Jahreslöhnen. Das mal übertragen auf unsere Verhältnisse in Deutschland, wo ein Jahreslohn durchschnittlich etwa 50.000 Euro beträgt, ergibt das dann eine Gesamtverschuldung hier von 10 Milliarden Euro. Das ist schon ordentlich, oder? Aber es gibt ja heutzutage einige Leute, so wie Elon Musk oder Jeff Bezos oder sowas, die würden diese 10 Milliarden einfach wegatmen. Für die wäre das absolut kein Problem. Aber was Jesus hier erneut machen möchte, der will ja nicht sagen, fangt mal an zu rechnen, sondern wenn er von einem Talent gesprochen hat, hat er ganz einfach die damals größtmögliche Währungsbezeichnung verwendet. Und als er von 10.000 gesprochen hat, hat er einfach die Zahl verwendet, für die es damals ein spezifisches Wort gab. Die größtmögliche Zahl mit einem spezifischen Wort. Jesus spricht hier also von der größtmöglichen Summe überhaupt. Jesus meint eine unendliche, eine unermessliche und von nichts und niemandem zurückzuzahlende Schuld. Unmöglich. Und nun zieht der König diesen Knecht zur Verantwortung und verlangt, dass er seine Schulden begleicht. Der Knecht wiederum bittet den König, Geduld mit ihm zu haben, damit er alles zurückzahlen könne. Aber eins ist klar, selbst durch die allergrößte Anstrengung hätte der Knecht niemals das Geld zusammenkriegen und den Schaden des Königs wieder gut machen können. Niemals. Und dann heißt es hier in Vers 27, und es ist der schönste Vers dieses Gleichnisses, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Wow, der König hatte Erbarmen. Der König sah den Knecht in seiner Hilflosigkeit, in seiner Verzweiflung, in seiner Überforderung, in seinem Flehen. Er erließ ihm seine Schuld und er entsandte ihn in die Freiheit. Unfassbar. Aber das eigentliche Unfassbare geschieht jetzt in der nächsten Szene. Da ging dieser Knecht hinaus, traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Das sind genau die Worte des Knechtes vor dem König gewesen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Freunde, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Wie kann dieser Knecht ernsthaft eine so große Vergebung für sich in Anspruch nehmen und eine verhältnismäßig kleine Vergebung nicht gewähren? 100 Silbergroschen oder auch 100 Denare, das ist keine Kleinigkeit, das waren immerhin 3 Monatslöhne. Also sagen wir 12.000 Euro oder so. Das ist doch verständlich, dass der Knecht diese 12.000 Euro wiederhaben will, oder? Hätte ich auch wiederhaben wollen. Aber dieser Knecht ist ja nicht einfach irgendein Knecht. Das ist doch der Knecht, dem soeben 10 Milliarden erlassen worden sind. Wie unpassend, wie unangemessen, wie hochmütig. Der Knecht ließ seinen Mitknecht ins Gefängnis werfen, ohne dabei zu realisieren, dass er sich selbst damit auf den Weg ins Gefängnis gebracht hat. Denn der König hörte davon, ließ den unbarmherzigen Knecht zu den Folterern ins Gefängnis werfen. Und Jesus beendet sein Gleichnis mit diesem erschreckenden Satz: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Ihr Lieben, was sagt dieses Gleichnis über unser Verhältnis zu Gott aus? Erstens, wir schulden Gott alles. Der König in diesem Gleichnis ist Gott selbst. Wir alle sind seine Diener. Und diese 10.000 Talente stehen für unsere unendliche Schuld Gott gegenüber. Warum haben wir vor Gott eine unendliche Schuld? Nun, Gott hat uns erschaffen. Er erhält unser Leben in jeder Sekunde. Wir atmen die Luft in seinem Königreich. Uns gibt es nur, weil es ihn gibt. Wir verdanken ihm alles. Und deshalb schulden wir ihm höchste Liebe, Anbetung und Treue. Aber Hand aufs Herz, wir geben Gott nicht, was ihm gebührt. Denn unterm Strich sind wir als Menschen vor allem an uns selbst interessiert. Dieses Gleichnis verweist uns auf den Garten Eden, auf den Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch im Garten Eden. Dadurch, dass sich der Mensch über den wunderbaren Willen Gottes hinwegsetzte, hat er selbst und die ganze Welt unendlichen Schaden genommen. Der Mensch hat die Verbindung zu Gott gekappt. Und damit hat er sich von der Quelle des Lebens gelöst. Und nun, das zeigt uns dieses Gleichnis, steht der Mensch vor Gott, vor seinem König, in einer tiefen, unendlichen Schuld. Und er gaukelt dem König Reue vor, weil er sein Erbarmen erhaschen will. Aber am Ende lässt ihn das Erbarmen des Königs kalt und im wahren Leben macht er weiterhin sich selbst zum Maßstab seines Handelns. Und vielleicht denkst du bereits an diesem ersten Punkt, also na toll, ich habe also eine unendliche Schuld vor Gott. Ist das die gute Nachricht der Bibel, dass ich als Mensch unendlich schuldig bin vor Gott? Ich meine, das macht mich ja depressiv. Da würde ich ja mein Leben lang gebuckelt und gequält durch diese Welt laufen. Sieh es doch mal so. Ja, die Größe deiner Schuld zeigt die Größe deiner Distanz zu Gott auf. Aber gleichzeitig auch die Größe der Distanz, die Gott nun bereit ist, für dich zurückzulegen, um dich wieder zu erreichen. Die Größe deiner Schuld soll dich nicht depressiv machen, ganz im Gegenteil. Sie soll dich jubeln lassen über die Größe der Gnade Gottes. Du sollst nicht gebuckelt durchs Leben gehen. Du sollst es endlich lernen zu staunen über die unermessliche, über die fantastische, über die unglaubliche Größe der Gnade und des Erbarmens Gottes. Je größer die Schuld, desto erstaunlicher die Vergebung. Zweitens, wer bittet, dem wird vergeben. Als der Knecht seine Schuld vor dem König anerkennt und ihn anfleht, zeigt sich das Erbarmen des Königs. Und dieses Angebot des Knechts, seine Schuld dem König zurückzuzahlen, ist ein erbärmlicher Versuch. Es ist genauso erbärmlich, wie als wenn wir sagen würden, Gott, schau doch einfach mal auf meine guten Taten. Also ich bin ab heute regelmäßig in der Kirche und wird mir alle Mühe geben, ein besserer Mensch zu sein. Das muss doch reichen, um in den Himmel zu kommen, oder? So ein Denken, was für erbärmlich und wie verzweifelt ist das? Das ist so, als wenn wir sagen würden, Gott, wir werden unsere, oder ich werde meine 10 Milliarden Euro zurückzahlen, indem ich dir jeden Monat meines Lebens 10 Euro überweise. Es wird nicht funktionieren. Unsere einzige Hoffnung ist, dass der König sich erbarmt. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Unsere einzige Hoffnung ist das erstaunliche Erbarmen unseres Gottes, der uns kostenlos seine Gnade und seine Vergebung anbietet. Drittens, Vergebung bedeutet, auf Vergeltung zu verzichten. Indem der König seinem Knecht die Schulden erlässt, verzichtet er auf Vergeltung. Er verzichtet darauf, dass der Knecht es wieder gut macht. Das heißt, er trägt die Konsequenzen der Schuld, überträgt der König die Konsequenzen der Schuld vom Knecht auf sich selbst. Vergebung bedeutet, dass der Schuldner nicht länger die Konsequenzen seiner Schuld zu tragen hat, sondern dass der Gläubiger auf Vergeltung verzichtet und die Konsequenzen der Schuld für ihn übernimmt. Also der Knecht ist frei, weil der König die Kosten trägt. Stell dir vor, du würdest einem guten Freund dein Auto ausleihen und durch seine rücksichtslose Fahrweise crasht er das Auto und kommt mit einem Totalschaden wieder zurück. Und er ist nicht in der Lage, dich irgendwie finanziell zu entschädigen. Und natürlich könntest du sagen, Bro, ich vergeb dir. Vergeben und vergessen. Ist ja schön und gut, aber der Totalschaden, der löst sich dennoch nicht in Luft auf. Entweder du bringst das Geld auf für ein neues Auto oder du hast einfach kein Auto mehr. In jedem Fall trägst du die Konsequenzen der Schuld, wenn du vergibst. Und hier lernen wir, dass Gott uns vergibt, heißt nicht, dass sich unsere Schuld in Luft auflöst, sondern dass er bereit ist, sie zu tragen. Ein vierter Punkt, Gottes Vergebung will uns nachhaltig transformieren. Wie bitteschön war es möglich, dass der Knecht durch die Vergebung des Königs nicht nachhaltig transformiert wurde? Ich meine, das ist das große Fragezeichen in diesem Gleichnis. Wie kannst du so viel Vergebung empfangen und nicht bereit sein, ein bisschen Vergebung zu gewähren? Der Knecht, der kam doch mit großen Emotionen zum König. Der hat doch große Töne gespuckt, der Verzweiflung und der Trauer. Aber am Ende sehen wir, diese großen Emotionen waren nichts weiter als Selbstmitleid. Und hier lernen wir, so oft wollen wir die Vergebung Gottes für uns in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig in Unvergebenheit anderen gegenüber weiterleben. So oft kommen wir mit großen Emotionen zu Gott, mit Verzweiflung, mit Trauer. Aber wenn wir ehrlich sind, verbirgt sich dahinter Selbstmitleid. Und das ist am Ende Selbstzentriertheit. Doch Gottes Vergebung, ihr Lieben, will uns nachhaltig verändern. Gottes Vergebung will unser Herz so transformieren, dass wir jeden Tag ein Stück barmherziger, großzügiger, freundlicher, geduldiger, vergebender werden mit anderen Menschen. Aber wenn wir weiterhin festhängen in Unvergebenheit, dann heißt dies fünftens, unsere Unvergebenheit blockiert die Kraft des Evangeliums. Dieser krasse Satz von Jesus am Ende des Gleichnisses: So wie der König den Knecht ins Gefängnis geworfen hat, so wird auch mein himmlischer Vater euch ins Gefängnis werfen, wenn ihr nicht von Herzen vergebt. Krass, oder? Krass. Hier müssen wir aufpassen, ihr Lieben. Hier müssen wir aufpassen. Jesus sagt nicht, dass unsere Vergebung den anderen gegenüber erst die Grundlage dafür ist, dass Gott uns vergeben kann. Das sagt Jesus nicht. Das Gegenteil ist wahr. Die Vergebung Gottes uns gegenüber ist die Grundlage dafür, dass wir anderen vergeben können. Das ist möglicherweise die grundlegendste Lehre aus diesem Gleichnis. Menschliche Vergebung basiert immer auf der Erfahrung göttlicher Vergebung. Die Krux ist doch, dass der König zuerst Vergebung gewährt und dann wiederum auch von dem Knecht Vergebung erwartet. Das ist wichtig. Ihr Lieben, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir vergeben, weil er uns zuerst vergeben hat. Die Kraft zur Vergebung finden wir allein in der Erfahrung, dass Gott uns vergeben hat. Und deswegen zeigt uns das Gleichnis, wenn wir ernsthaft das Erbarmen Gottes für uns in Anspruch nehmen wollen, während wir gleichzeitig unbarmherzig sind mit anderen, dann machen wir dadurch auch unser Verhältnis zu Gott wieder kaputt. Und wir blockieren die Wirkkraft des Evangeliums, die sich doch eigentlich breit machen soll in unserem Leben. Indem der Knecht seinem Mitknecht nicht vergeben hat, hat er gezeigt, dass er die Vergebung des Königs mit Füßen tritt. Und somit war auch sein Verhältnis zum König wieder zerstört. Hey, wenn du hier sitzt und wenn du an das Evangelium glaubst, daran, dass du durch Gnade und die Vergebung Gottes gerettet bist, aber du hast immer noch einen Groll anderen Menschen gegenüber, dann zeigt das möglicherweise, dass du die tatsächliche Kraft des Evangeliums in deinem Leben blockierst. Dass du möglicherweise das, was Gott in seinem Sohn Jesus für dich getan hat, noch gar nicht wirklich ergriffen hast, weder im Kopf noch im Herz. Das ist ein fieser Gedanke am Ende dieser Predigt, aber der soll dich herausfordern. Hast du das, was Gott in Jesus dir angetan hat, dir getan hat, hast du das so ergriffen, so umarmt, dass es nun seine Kraft entfaltet, damit auch du in der Lage bist, mit den anderen so umzugehen, wie Gott mit dir umgeht? Ihr Lieben, diese fünf Aspekte machen uns das Gleichnis ganz, ganz grundsätzlich deutlich in unserem Verhältnis Gott gegenüber. Aber wie können wir nun anderen vergeben? Diese Frage möchte ich zum Ende beantworten und dann werden wir ins Abendmahl gehen. Ich darf unsere Abendmahlshelfer und auch unser Team bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen uns präparieren. Und wir werden diese Frage, wie wir anderen vergeben können, auch in den nächsten Wochen noch genauer anschauen. Aber hier möchte ich dir einen kleinen Prozess mitgeben, wie du anderen ganz konkret vergeben kannst. Ja, unsere Beter machen sich auch schon bereit. Gleich an den Seiten werden wir auch die Chance haben zu beten. Erstens, wir stellen uns auf das, was Gott in Jesus für uns getan hat. Die Grundlage dafür, dass wir vergeben können, ihr Lieben, wir haben es gesagt, ist einzig und allein die die Vergebung, die Gott uns gewährt in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die absolute Grundlage. Wie Gott an uns gehandelt hat, so wollen auch wir an anderen Menschen handeln. Zweitens, wir benennen mit Klarheit, was vergeben werden soll. Die Wahrheit muss ans Licht. Und ihr Lieben, dieser Schritt tut weh. Klar zu benennen, wo man verletzt worden ist, und dann eben auch klar vergeben zu können. Aber wenn wir nur vage und pauschal benennen, was wir vergeben, dann wird diese Vergebung auch immer nur vage und pauschal bleiben. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass wir uns ernsthaft mit der erlittenen Verletzung auseinandersetzen. Drittens, und Bruni hat das vorhin so schön gesagt, wir entwickeln echtes Erbarmen für unseren Schuldner. Versuch doch mal, die Menschen, die dich verletzt haben, durch die Augen Gottes zu sehen. Als Geschöpfe, wertvolle Geschöpfe Gottes, die eine Würde haben. Die selbst nicht nur Täter ihrer eigenen Sünde, sondern immer auch Opfer der Sünden anderer sind. Wenn wir das schaffen, wenn du das schaffst, deine Schuldner durch die Augen Gottes zu sehen, wirst du echtes Erbarmen und echtes Mitleid entwickeln. Und viertens, wir sprechen Vergebung aus. Das ist so wichtig. Wir sprechen laut die Vergebung aus. Wir sprechen konkret die Vergebung aus. Gleich, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, vielleicht bist du so mutig, dich an deinen Platz hinzustellen und Vergebung auszusprechen. Du kannst das alleine vor Gott tun. Noch besser ist, du nimmst einen Zeugen mit dazu, eine Person deines Vertrauens, die dich hinterher bekräftigt und bestärkt darin, dass du jetzt vergeben hast und dass du frei bist von Unvergebenheit und Bitterkeit. Sprich das laut aus. Und wenn dich deine Schuldner konkret um Vergebung gebeten haben, dann sprich ihnen auch konkret Vergebung zu. Das wird dich befreien. Und dann fünftens, wir entsenden unseren Schuldner nun in die Freiheit. In diesem grandiosen Vers 27 heißt es ja, der Herr hatte Erbarmen mit diesem Knecht und dann ließ er ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Diese beiden Schritte gehören zusammen. Die Schuld zu erlassen und dann aber auch jemanden in Freiheit zu entsenden. Das heißt, du nimmst dir vor, demjenigen seine Schuld nicht mehr nachzutragen, alle Rachegelüste niederzulegen, nicht mehr schlecht über den anderen zu reden, sondern ihn der Führung Gottes zu vertrauen, der gerechte Richter ist und für Gerechtigkeit sorgen wird. Vielleicht können wir miteinander aufstehen und dieses Abendmahl jetzt einnehmen, indem wir hinblicken auf Jesus und auf das, was er für uns getan hat. Und der Blick auf ihn und auf sein Erlösungswerk wird uns die Kraft geben, wiederum zu vergeben. Jesus, danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart, danke für deine Kraft, für deine Güte, für deine Vergebung uns gegenüber. Du hast uns von unendlicher Schuld befreit und du hast diese riesengroße Distanz, die uns von Gott trennt, hast du überbrückt. Du hast uns durch deinen Tod und deine Auferstehung eine Brücke gebaut und du nimmst uns an die Hand und führst uns zum himmlischen Vater. Danke dafür. Das wollen wir jetzt feiern. Das wollen wir feiern, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Halleluja, Halleluja. Ich lese uns die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11, ab Vers 23, wo Paulus sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir beten zusammen das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Unser Team wird sich auf den Weg machen, das Abendmahl austeilen. Und wenn du hier bist und du brauchst Gebetsunterstützung, an den Seiten rechts und links wirst du Personen finden, die hören dir zu und die beten mit dir. Komm, wir gestalten diese Zeit vor Gott. Er ist jetzt da, eine Kraft seines Heiligen Geistes. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.